Hallo und welcome back zum Headlines Podcast. Hier gibt's wieder die wichtigsten Rap-News der Woche im Recap. Ich bin Chiara von hiphop.de, aber ich bin nicht alleine hier.
Genau, ich bin nämlich Alina von hiphop.de und bin natürlich auch wieder am Start. Es ist wieder einiges passiert und ich glaube, wir haben heute auch mal ein paar mehr Themen dabei. Mhm. Sonst haben wir immer so 4, 5. Ja, und das erste Thema ist so ein bisschen überraschend. Es geht nämlich um Corona-Hilfspakete, was jetzt so late klingt, aber es ist ja immer noch ein Thema. Nicht nur in Deutschland gibt es ja diese ganze, es gab ja Förderungen, die dann irgendwie zurückgenommen wurden, Corona-Scams und alles Mögliche. Das gab es auch in den USA. Und heute sprechen wir deshalb über Lil Wayne und Post Malone, die sich angeblich unrechtmäßig an Corona-Hilfspaketen bereichert haben.
Und zwar hat in der vergangenen Woche das amerikanische Unternehmen Business Insider eine neue Recherche veröffentlicht, bei der eben rausgekommen sein soll, dass Lil Wayne und Post Malone Corona-Hilfen in Höhe von ungefähr 10 Millionen US-Dollar bekommen haben sollen, obwohl die denen gar nicht zugestanden hätten. Es geht da nämlich um falsche Angaben, die eben bei diesen Anträgen getätigt worden sein sollen.
Ja, und zwar geht es um Drogen, beziehungsweise um drogenfreie Arbeitsplätze. Und zwar muss man halt, um diese bestimmten Corona-Hilfen zu bekommen, einen drogenfreien Arbeitsplatz haben. Und Business Insider hat halt jetzt den Bericht gemacht und die schreibt, dass das bei Lil Wayne und Post Malone ja nicht der Fall ist. Man weiß ja, wie viel die konsumieren, das wissen wir ja alle. Und das ist jetzt so das Problem, sag ich mal.
Genau, und dazu, also zu dieser ganzen veröffentlichten Recherche, hat sich jetzt auch die staatliche Behörde geäußert, die in den USA eben zuständig war, dafür diese Corona-Hilfen auszuschütten bzw. zu genehmigen. Die haben eben gemeint, dass persönliche Taten, davon war zumindest die Rede, von Artists bei der Vergabe von diesen Corona-Hilfen keine Rolle gespielt hätten, denn das Geld, also diese 10 Millionen US-Dollar, um die es halt geht, soll ja auch nicht oder ist nicht direkt in die Taschen von Post Malone und Lil Wayne geflossen, sondern ging eben an die Unternehmen, die deren Tourneen organisiert oder veranstaltet hätten. Genau, deshalb hat die SBA sich jetzt eben so dazu geäußert.
Genau, und die meinten ja auf jeden Fall, dass, falls es so sein sollte, dass irgendwas unrechtmäßig angefordert wurde, dann nehmen die natürlich ihr Geld zurück. Ich glaube, wir haben ja alle auch von irgendeiner Person gehört, die Geld zurückbezahlen musste. Und das machen die natürlich auch. Aber an sich kann es natürlich auch einfach sein, dass die auf ihrem Arbeitsplatz tatsächlich keine Drogen konsumieren und abgesehen davon ja auch Anspruch auf dieses Geld haben, weil sie das vielleicht auch einfach brauchen.
Ja, ich denke auch, also gerade Corona-Pandemie, das hat ja jeder mitbekommen, dass gerade was so die Live-Industrie anging, also generell Veranstaltungsbranche war ja totales Chaos während der Corona-Pandemie, weil man einfach nichts machen konnte und da trotzdem super viele Leute angestellt sind. Und gerade bei MusikerInnen, die halt Tourneen gemacht hätten in diesen Corona-Jahren, die haben das Geld auf jeden Fall auch gebraucht. Also die Höhe, das kann man vielleicht diskutieren, aber da stecken ja so viele Leute dahinter, das sind ja nicht nur die Artists, die da mit drin stecken, sondern die zahlen ja super viel Angestellte und Mitarbeitende.
Ja, genau, vor allem, weil die beiden ja als sehr, sehr große Stars und Artists natürlich auch mehr Geld verdienen, aber gleichzeitig auch mehr Geld ausgeben müssen, weil deren Teams ja viel, viel größer sind als die von anderen Leuten. Deswegen muss ja natürlich nicht heißen, dass jetzt tatsächlich sich irgendwelches Geld genommen haben, was ihnen nicht zustand.
Ja, heute ist ja auch Release Friday und es gab natürlich neue Musik und unter anderem ein neues Feature von Bones MC mit Young Dolph, also mal wieder ein Deutschrap x Ami-Rap Feature. Ja, das kam heute Nacht frisch raus, Video gab es noch nicht dazu, aber der Track ist jetzt eben draußen und ich würde mal behaupten, Bones hat auch ordentlich Promo dafür gemacht und noch so ein bisschen Hintergrundinfos zu dem Feature ausgepackt.
Mhm, genau, genau. Also erstmal ist es ja natürlich immer krass, wenn ein Deutschrapper mit einem Ami-Rapper Musik macht, auch wenn es jetzt heutzutage nicht mehr so selten ist. Aber vor allem ist ja auch krass, für die, die es nicht wissen, Young Dolph ist ja verstorben. Also Young Dolph ist tot und Bones MC hat trotzdem ein Feature mit ihm gemacht. Und natürlich interessiert Leute dann auch so, was ist der Hintergrund, wie kam das zustande und woher kommt das einfach?
Ja, safe. Die Backstory ist wirklich interessant. Ich würde mal behaupten, da hatten auch mehrere Leute ihre Finger im Spiel, damit dieses Feature zustande gekommen ist. Und zwar ist Bones schon 2018 mit Young Dolph in Kontakt getreten, als er eben noch gelebt hat und ist mit dem Video von Jesus zu Was hast du gedacht in seine DMs geslidet. Und man weiß jetzt zwar nicht, ob das so der erste Kontakt war, aber auf jeden Fall hatten sie da Kontakt. Er hat letzte Woche einen Screenshot davon geteilt. Und Young Dolph hat das Musikvideo wohl gefeiert.
Wer das jetzt damals auch mitbekommen hat, dieses Video von Jizzes, also zu Was hast du gedacht, ist auch übertrieben viral gegangen einfach, weil Leute das so crazy finden. Und das, der Song ist auf Deutsch so, das ist nicht irgendwie diese Ami-Deutsch-Fusion oder so, sondern das ist ein 187-Straßenbande-Song und trotzdem finden das Leute richtig krass. Und ich glaube, weil da auch so eine, ich sag mal, so ein authentisches ich feiere diese Person von Young Dolph für 187 ist, ist es auch nochmal was ganz anderes als ein Rapper, der einfach ein posthumes Feature macht, weil es cool ist so. So, das hat schon auch einen Sinn. Und das hat dann auch Bones erklärt einfach, weil er ja auch meinte, ich würde niemals ein Feature mit einem toten Künstler machen, wenn ich nicht wüsste, dass er es feiert.
Ja, safe. Also ich finde, das ist ja auch immer so viel diskutiert, posthume Musik, macht man das nicht, der Artist ist verstorben, gibt's ja leider mittlerweile sehr häufig so, ist ja kein Einzelfall mehr. Und ich glaube, viele aus der Fanbase, also da spalten sich immer, finde ich, so zwei Lager. Die einen sind so cool, dass nochmal Musik kommt, obwohl der Künstler quasi verstorben ist und quasi das, was noch in den Archiven ist, noch benutzt wird und quasi die Musik ja auch von dem Künstler dann mitgestaltet wurde, aber dann halt finalisiert wird und veröffentlicht wird. Aber es gibt halt auch, wie du gerade eben schon angesprochen hast, sehr viele, die dem eher kritisch gegenüberstehen und halt dagegen sind, dass Kunst oder Musik von einem Artist veröffentlicht wird, der das gar nicht mehr absegnen kann und sagen kann, so ja, da stehe ich dahinter, das würde ich so releasen. Aber im Fall jetzt von Bones hat er sich ja im Vorhinein die Bestätigung quasi geholt.
Diese Diskussion gibt's ja schon übertrieben lange. Ich persönlich, also ich habe da auch schon voll oft drüber nachgedacht und ich glaube, es kommt halt voll auf den Einzelfall an. Weil jetzt so wie bei Bones jetzt, ohne dass wir das jetzt irgendwie unkritisch abfeiern, aber ich finde, bei ihm verstehe ich das, weil wenn es da schon so, da gab es schon diesen Kontakt, es war schon positiv, dann ist es was ganz anderes, als wenn irgendein random Rapper sich einen anderen random toten Rapper nimmt und dann einfach mit dem einen Song macht. So, das ist von dem, so Fragwürdigkeitslevel auf jeden Fall ein bisschen anders. Vor allem, weil du bei Ami-Rappern hat man ja immer noch dieses, okay, du weißt nicht, die waren vielleicht connected oder so. Aber wenn das dann so eine internationale Collab ist mit, sagen wir mal, einem Deutsch-Rapper mit einem Ami-Rapper, hat es auch nochmal dieses so, du weißt nicht, ob der das wirklich gut gefunden hätte. So, du kennst diese Person ja nicht mal.
Und ist einfach so mäßig eingekauft und veröffentlicht, aber mit so einer richtigen Kollabo hat es halt dann wenig zu tun meistens.
Ja, voll. Und an sich, so posthume Features, finde ich, ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, wenn man wirklich sagen kann, so okay, dieser Künstler, der wollte das, dann okay, safe, dann bringt man noch ein Album raus, nachdem er tot ist. Aber du weißt ja auch nicht wirklich, ob die das wollten. Plus, du weißt ja auch nicht, ob sie so released hätten, wenn das Album nicht schon fertig ist. Ich meine, früher bei Pop Smoke, das war ja auch voll das Ding, seine Musik, die rausgekommen ist, nachdem er gestorben war ja schon qualitativ ein bisschen anders als die Musik, die vorher rausgekommen ist. Und viele Leute haben das dann deshalb auch einfach nicht gefeiert.
Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Vor allem da fand ich, es kam ja dann noch so viel. Und ich finde, dann wirkt es manchmal auch so, als würde damit halt noch Profit gemacht werden, obwohl der Artist nicht mehr da ist.
Es wirkt auf Dauer dann wie so ein Cash-Grab. So, die Person ist schon verstorben. Ihr bringt ein Album raus, okay, dann noch ein Album. Dann gefühlte 10 Jahre später gibt es noch irgendwelche Feature-Songs und so. Und irgendwann ist das so ein bisschen fragwürdig. Ich glaube auch, da kommt es auch immer so darauf an, wer bekommt jetzt das Geld. Weil jeder Künstler hat ja so ein Estate, so diesen Nachlass. Und wenn das von der Familie verwaltet wird, ist es, glaube ich, natürlich, ich weiß man auch nie, wie gut die mit ihrer Familie waren. Ist aber trotzdem noch was anderes, als wenn ein Label einfach weiter Musik rausbringt. Das finde ich auf jeden Fall sehr fragwürdig. Genau, aber wir kommen dann auch schon zum nächsten Thema, und zwar auch ein Deutschrap-Thema. Und zwar geht es wieder um Shirin David, die ja immer wieder Moves machen ist und die jetzt ihre eigene Netflix-Doku bekommt.
Das ist wirklich unnormal krass. Also das kam ja erst so vorgestern Abend, wurde das ja angekündigt auf einem Event und dann kam das gestern in die Schlagzeilen. Und ich glaube, damit hat keiner irgendwie so richtig gerechnet. Also vielleicht irgendwann mal schon, aber dass es jetzt schon zeitnah, hieß es ja in der Ankündigung, rauskommen soll, also wahrscheinlich noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ist schon krass. Und ich glaube, wir können uns da alle sehr drauf freuen. Ich finde so Deutschrap-Dokus generell immer nice, vor allem wenn die so hochwertig produziert wurden. Richtig viel ist aber noch nicht so wirklich bekannt. Also es war jetzt eher so eine vage Ankündigung, aber ich fand, das ist alles noch so ein bisschen rätselhaft, wie genau das gestaltet wird.
Genau, und zwar hat der Tagesspiegel zum Beispiel einen Bericht dazu geschrieben, wird es so inhaltlich, man kann sich das ja denken, so typisch dieses Musiker-Dokus, es geht um ihr Privatleben, um ihre Arbeit, um krasse Momente und die Serie soll 10 Teile haben. Also es ist nicht so eine 2-Stunden-Doku, sondern es ist halt wahrscheinlich dann so mehrere Folgen und ich bin auch gespannt, wie das wird, weil es gibt ja richtig viele diese typischen so Künstler-Dokus, wo ja so am Anfang diese dramatische so, oh mein Gott, ich wusste nicht, schaffe ich es oder nicht? Und dann zeigen die so diese krassen Momente auf der Bühne. So, ich bin mal gespannt, ob es so
auf der Bühne, die Arenen sind voll, ja, safe, 100%. Also ich denke, in die Richtung wird das auch gehen. Ich meine, anscheinend wurde das ja jetzt schon quasi gedreht. Und sollen ja auch ihre erste Tour soll ja auch so mitgefilmt worden sein. Was ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, ist, also sie hat ja auch super viele von diesen Tour-Vlogs rausgehauen. Ich fand, da hat man sie eigentlich auch schon privater erlebt als sonst und halt sehr viel auch von den Sachen gesehen, die dort passiert sind. Und ich hoffe halt, dass man trotzdem in der Doku noch mehr Insights hat, so auch vielleicht mit mehr Interviews mit ihr als jetzt in den Tour-Vlogs. Ich denke mal schon. Aber ich fand es trotzdem krass, dass es dann so beides gab. Also, dass sie Tour-Vlogs gemacht hat, obwohl quasi im Background noch die Doku gefilmt
wurde.
Was
ich ja cool fände, ist, also sie hat ja auf jeden Fall auch gesagt, dass ihre Familie da irgendwie krasser involviert ist und dass man die dann auch nochmal mehr sieht. Und ihre Schwester ist ja eh, steht ja auch in der Öffentlichkeit. Aber sonst natürlich dann auch ihre Mutter vielleicht, wird man dann ja sehen. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass man so Shirin vielleicht von der anderen Seite sieht, weil sie als Person, finde ich, ist schon sehr, sie ist vorsichtig damit, was sie von sich zeigt. Du siehst von Shirin David nicht irgendwelche peinlichen Momente, wenn sie die nicht auch möchte, dass man sie sieht. So, verstehst du, was ich meine? Und
ja,
ich fände es halt cool, wenn man in der Doku so ein bisschen so eine andere Seite sieht, so ein bisschen authentischer.
Ja, doch. Also ich verstehe genau, was du meinst. Das hoffe ich mir auf jeden Fall auch. Aber eigentlich ist ja genau diese andere Darstellung, die sie ja trotzdem irgendwie noch unter Kontrolle hat. Also ich meine, sie wird trotzdem bestimmen können, was in diese Doku kommt und was nicht. Aber dass sie trotzdem zulässt, dass man sie einfach auch anders kennenlernt als immer dieses, ich finde, sehr kontrollierte Image. Man kann es natürlich auch verstehen, sie hatte viele Skandale und wird generell sehr oft diskutiert, dass man dann auch als Artist versucht, sich trotzdem bestmöglich darzustellen. Aber ich finde auch so eine gewisse Authentizität sollte in dieser Doku auf jeden Fall rüberkommen.
Ja, voll, vor allem, weil ich würde mal behaupten, dass es so die größte Kritik, die Shirin David aus so Industriekreisen bekommt, jetzt unabhängig von ihrer Musik oder sowas, ne? Sie ist sehr vorsichtig mit dem, was sie von sich zeigt und es ist schon auch sehr, ja, geplant und so Shirin David macht nur Sachen, die halt auch wirklich so 100-mal nachgeguckt, so passt das nicht und dann, wie kommt das rüber? Also gerade, weil sie auch als YouTuberin und so angefangen hat, verstehe ich, wieso sie das macht, weil es dann so ein Kontrast ist, aber gleichzeitig glaube ich, dass es eigentlich sogar noch cooler wäre, wenn sie manchmal ein bisschen locker lassen würde.
Safe. Also ich meine, früher in den YouTube-Videos, da war das ja noch ganz anders so. Da war sie, finde ich, kam sie auch einfach anders rüber. Und ich finde, wenn sie so ein bisschen wieder zu ihrer natürlichen Art, ohne dass alles so abteilt kontrolliert ist, zurückkommt, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was man vielleicht auch dazu sagen kann, die Produktionsfirma, die dahinter steckt, hat auf jeden Fall meine Erwartungen auch nochmal gehoben an die Doku, weil die haben auch die Apache 207 Doku gemacht, die rauskam auf Amazon Prime. Die fand ich zum Beispiel auch von der Qualität her richtig gut produziert und bei ihm war das ja auch so, er hat da vorher ja eigentlich gar keine Interviews gegeben und das war so das Erste, was er uns richtig gegeben hat.
Ja, voll, das finde ich auf jeden Fall cool. Wobei ich sagen muss, ich finde, manchmal könnten Künstler ruhig auch mehr Interviews machen. Ich glaube, so viele Stars, gerade die so ein bisschen größer sind, gehen dann so über zu diesem, nee, ich gebe keine Interviews mehr, aber ich finde, also zum Beispiel im amerikanischen Raum machen das ja super viele auch, die so Big-Leute. Ich glaube, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man in Deutschland wieder ein bisschen mehr diese Interviewkultur hätte, gerade bei so größeren Künstlern.
Ja, safe, das denke ich mir auch immer, vor allem generell in der Hip-Hop-Culture so. Die Medien sind ja auch Teil davon und im Endeffekt, glaube ich, freut sich jeder Fan, egal von was für einem Artist, darüber, wenn es ein neues Interview gibt oder der Künstler in irgendeinem Format ist. Und ich finde auch, das ist auf jeden Fall sehr viel seltener geworden. Also die Bereitschaft ist nicht mehr so da. Klar, ich glaube, dass auch dadurch, dass man jetzt Social Media hat und quasi selber auch einfach FAQs auf Instagram machen kann, haben die das mehr in der Hand. Aber ich würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn sich gerade größere Deutschrap-Artists wieder mehr dazu bereit erklären würden, Interviews zu geben, weil ich persönlich fand es immer cool aus Fanperspektive. Ja, nach diesen schon sehr erfreulichen News gibt's jetzt leider eher schlechte Neuigkeiten, vor allem für Kanye-Fans, denn er hat leider bekannt gegeben, dass Vultures 2 nicht auf den Streaming-Plattformen erscheinen soll. Das ist, glaube ich, für alle Kanye-Fans ein bisschen ernüchternd, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich finde es lustig, dass du so sagst, ja, es gibt schlechte Neuigkeiten für Kanye-Fans, weil die gibt es einfach schon jede Woche. Jede Woche ist irgendein, das passiert nicht, das kommt zu spät. Ich finde es halt super anstrengend, weil ich habe das gesehen, wo der das angekündigt hat und es hat mich so aufgeregt, weil ich mir halt so dachte, so nicht nur bringst du dein Album irgendwie so gefühlte 100 Jahre später raus, du bringst es jetzt nicht mal raus, als mir das vernünftig anhören kann. Und also einerseits verstehe ich natürlich seine Beweggründe dafür, andererseits finde ich das auch so ein bisschen fragwürdig.
Ja, same. Also klar, vom Ding her, er hat ja so gemeint, der Hauptgrund ist da, dass er der Meinung ist, dass Streaming-Plattformen so die Artists disrespekten und irgendwie die Musik entwerten und dass Künstler da halt nicht genug verdienen.
Er hat, nachdem der Musiker James Blake, der ja auch einige Rap-Collabs und so gemacht hat, Der hat erstmal bei Twitter irgendwie so einen Rant gehabt, dass er halt meinte, ja, Musiker werden halt schlecht bezahlt, weil die Streaming-Dienste halt schlecht zahlen, weil dann die Social-Media-Plattformen, wo die dann vielleicht viral gehen, nicht bezahlen und weil die Labels aber immer mehr Geld von dem wollen, so. So zusammengefasst, so. Der hat aber noch viel mehr andere Sachen gesagt, aber das war so die Grundaussage. Und das hat Kanye so als Anlass genommen, also das ist ja nicht das erste Mal, dass er so war so, okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding und ich mache das jetzt anders, weil er hat ja zum Beispiel The Life of Pablo, hat er ja über Tidal released, so dieser Streaming-Service von Jay-Z. Und es gibt ja Donda und es gibt auch Donda 2. Und Donda 2 ist, glaube ich, über den Stemplayer rausgekommen, was auch so super random ist. Und das konnte man sich dann auch irgendwie kaufen. Aber also bei beiden Sachen, so Donda 2, komplett irrelevant, kein Mensch juckt sich dafür. Und bei The Life of Pablo war das, also Berichten zufolge, man weiß ja nicht, 500.000 Mal soll das angeblich runtergeladen worden sein, nachdem das released wurde. Also in einem Tag, weil halt kein Mensch Tidal hatte so.
Also deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob das jetzt wieder so nach hinten losgeht oder ob sich tatsächlich Leute das dort kaufen auf der Website. Man weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, so wie du auch schon am Anfang gesagt hast, man sieht das ja auch in den Kommentaren unter diesem Post, der auf Instagram eben rumgegangen ist, dass sich die Fans verständlicherweise jetzt eher aufregen. Und ich finde halt generell so dieses ganze Album-Rollout mit Vultures, dass es halt jetzt mehrere Teile hat und jeder wird verspätet released und so. Ich kann verstehen, dass sich Leute darüber jetzt abfacken und dass langsam auch so diese Vorfreude eigentlich, die es auf das Album gab, ein bisschen so zurückgeht.
Ja, voll. Die Luft ist ein bisschen raus, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir auch direkt zu anderen Themen. Witzigerweise geht es jetzt um Adidas und Kanye West und Adidas. Wir wissen ja, wie das ist. Aber Adidas hat das Deutschland-Trikot enthüllt und das haben unter anderem Rin und der Streamer Elias präsentiert.
Yes, auf jeden Fall kam da ein neuer Spot raus, in dem unter anderem die beiden eben zu sehen waren und haben dort das Deutschland-Trikot für die diesjährige EM präsentiert und der Werbespot an sich ging so rund um das Thema, was ist typisch deutsch, was ist überhaupt deutsch und ich würde sagen, da wurden sehr viele Klischees auf jeden Fall mit eingebaut. Man hat gesehen, dass Adidas sich so um Diversität bemüht hat und ich fand den auch echt nicht schlecht so als Werbeclip. Es gab so diese typisch deutschen Sachen, wie man muss den Fahrradweg frei halten und so eine ältere Dame hat am Schluss irgendwie Ruhe geschrien oder um Ruhe gebeten und das war eigentlich sehr authentisch und hat natürlich, glaube ich, jeden Rap-Fan gefreut, dass Rin da auch dabei war.
Ja, voll, voll. Es ist ja schon so, dass Deutschland nicht nur aus Leuten besteht, die, ich sag mal, mit der deutschen Kultur aufgewachsen sind, sondern es gibt ja sehr viele Leute, die vielleicht in anderen Kultur aufgewachsen sind, deren Eltern woanders herkommen. Ich meine, meine Eltern sind ja auch nicht aus Deutschland so. Und natürlich fragt man sich dann, okay, was ist eigentlich deutsch so? Was ist typisch deutsch? Was ist vielleicht anders und so? Und ich finde das eigentlich ganz nice, weil, also, Rin und Elias sind ja auch nicht ursprünglich Deutsche so.
Also das wurde da ja auch thematisiert. Rin meinte ja, er supportet nicht nur eine Mannschaft, also nicht nur das deutsche Nationalteam, sondern eben auch das kroatische. Ja, ich fand, es war einfach geschickt gemacht von Adidas. Super coole Werbespot. Ich habe auch gesehen, dass viele das in ihre Story gepackt haben. So. Also ich glaube, es kam bei allen sehr gut an. Genau, leider gibt es jetzt zum Abschluss nochmal schlechte Nachrichten, zumindest für alle Nine-Fans. Denn der musste jetzt leider seine Kompass-Tour absagen, die eigentlich bevorstand dieses Jahr. Es wäre seine erste Solo-Tournee gewesen. Und die wurde dann eben in der vergangenen Woche ersatzlos gestrichen.
Das ist super traurig. Und wir haben ja am Anfang auch über das Live-Business gesprochen und über Corona. Und das ist ja generell so, dass nach der Corona-Pandemie das ganze Live-Geschäft so ein bisschen eingebrochen ist. Also währenddessen natürlich auch, aber auch danach. Und generell haben Leute Probleme, Tickets zu verkaufen einfach. Das ist jetzt nicht nur bei Nine so, sondern auch bei anderen, auch bei größeren Artists. Das ist halt schon sehr eine schwierige Lage so für Musiker, weil wenn man jetzt zurückkommt auf das, was James Blake gesagt hat, die sind ja krass abhängig von diesen Live-Sachen, weil die eben über Streaming und Social Media und alles Mögliche ja eben gar nicht so viel Geld verdienen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er hat auch in seiner Insta-Story gesagt, also er hat ja schon eine Woche davor gesagt, dass es wahrscheinlich so aussieht, als müsste er die Tour absagen und nochmal so dazu aufgerufen hat, quasi Tickets sich zu holen. Und da hat er das halt eben auch thematisiert, dass das mit dem Live-Game auf jeden Fall schwieriger geworden ist und dass er da zu diesem Zeitpunkt schon, wenn er alle Tickets verkauft hätte, nicht mal mit Gewinn rausgegangen wäre, sondern quasi bei Null gelandet wäre. Und das natürlich schon hart und zeigt eigentlich, dass gerade, was die Live-Sachen angeht, die Branche schon ein bisschen am Struggeln ist. Gerade, glaube ich, so kleinere und mittlere Artists in Deutschland, dass da auf jeden Fall schwieriger geworden ist seit der Corona-Pandemie.
Deswegen so zum Abschluss, Leute, wenn ihr jemanden feiert, dann kauft ruhig die Konzerttickets.
Supportet eure Artists.
Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder genug mitnehmen und ein bisschen was lernen.
Dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Genau.
Und bis dahin könnt ihr natürlich gerne die News auf unserer Website oder auf Social Media verfolgen.
Damit dann ein schönes Wochenende.
Ciao.